Das Jazzgespräch.
Dieter, hast du das Glöcklein vernommen?
Ja.
Was kann das sein?
Oh, ist's das Christkind?
Ich glaube schon, das Christkind steht vor der Tür und läutet uns unsere Weihnachtsgeschenke ein.
Wow, wir machen eine Weihnachtssendung, wie schön.
Wir machen die Weihnachtssendung, ja, zum, ich weiß nicht, vierten Mal jetzt oder so. Unsere Folge unter dem Christbaum hat da schon Tradition. Heuer werden wir uns den letzten Jahren anschließen und das wieder machen. Wir legen uns, einander Geschenke unter den Weihnachtsbaum. Das machen wir heute wieder.
Vielleicht
über die reden wir.
Und vielleicht ein bisschen was zum Algorithmus, ihr Lieben da draußen. Übrigens, Servus, ihr Lieben da draußen. Es ist jetzt nicht so, dass es für uns die Mega-Überraschung ist, was wir uns wechselseitig unter den Christbaum legen, weil sonst würde der eine reden, der andere zuhören und sich denken, was für einen Scheiß kriege ich geschenkt. Sondern natürlich haben wir es ein bisschen abgestimmt, aber das soll unsere Freude nicht trüben und vor allem soll es eure Freude da draußen nicht trüben.
Genau, es schneit, der Winter ist gekommen, es ist finster.
Draußen fliegt ein kleines Christkind vorbei.
Ja, die Kerzen brennen, der Christbaum leuchtet.
Noch brennt er nicht?
Noch brennt er nicht, ja. Also ich fühle mich, bin total in Weihnachtsstimmung.
Absolut sensationell.
Wahnsinn, gell? Was hast du mir denn heuer unter den Christbaum gelegt?
Du steigst aber schnell ein. Na gut, fangen wir an mit dem Auspacken des ersten Päckchens. Es ist ein schmales, quadratisches Päckchen. Wo Überraschung. Wobei, wenn es Amazon gebracht hätte, dann wäre es möglicherweise ein bisschen größer, weil die haben ja teilweise inzwischen angefangen, Platten nicht nur einzupacken, sondern dann auch noch in eine Schachtel danach, so ein bisschen wie diese russischen Puppen und dann noch eine Schachtel und dann kriegst du auf einmal extrem viel Packpapier und anderen Mist. Wurscht. Mhm. Also, das erste Packerl wird ausgepackt und drinnen ist eine Platte von dem sehr geschätzten Mal Waldron. Und zwar trägt er den Titel A Little Bit of Miles, mein Lieber.
Ah ja, schön. Also der Mal Waldron, wie wir uns, glaube ich, darauf geeinigt haben in der Sendung über den Mal Waldron.
Nee, ich habe es gerade zuerst der Pronunciation unterworfen. Und da sagt sie mir, ja,
sagt der Mal Waldron.
Ja, sagt der Mal Waldron.
Ja gut, also der Melly, über den haben wir schon mal eine Sendung gemacht. Und über dieses A Little Bit of Miles haben wir damals auch schon gesprochen. Ich habe es auf meiner Wunschliste, aber ich bin jetzt nicht drüber geflogen bisher. Das ist eine Platte aus den frühen 70er Jahren und es handelt sich um eine Live-Aufnahme mit zwei Stücken. Beide Stücke befüllen jeweils eine Seite. Und es handelt sich um eine Trio-Aufnahme eines sehr energetischen und dynamischen Klavierspielers, nämlich dem Mr. Waldron. Wieso hast du mir das geschenkt?
Naja, also ich habe den Eindruck gewonnen, dass wir diese Platte, wie wir den Mal Waldron das erste Mal besprochen haben, fast ein bisschen unter den Tisch haben fallen lassen. Und ich hatte vor allem das große Glück, dass ich dieses Kleinod, das man am Markt ganz, ganz selten abgreifen kann, schreibt sogar das Internet, wenn du das googelst, wenn du die Platte googelst, wenn du diese Produktion googelst, dann schreiben die explizit dazu, dass sie ganz, ganz selten am Markt erscheint und in einer offensichtlich sehr kleinen Auflage rausgebracht wurde und dann später eben als Additional bei der CD-Ausgabe von der Billie Holiday-Platte vom Mal Waldron so als Add-on dazugegeben wurde, was ich irgendwo...
Muss man aufpassen, es gibt mehrere Billie Holiday-Tribute-Platten. Ich glaube, es gibt mindestens zwei und auf einer ist es drauf, aber ich weiß es nicht, auf welcher.
Ja, ich schaue mal ganz geschwind, das habe ich mir auch irgendwo notiert. Ja, in der Sekunde finde ich es mal gerade nicht, aber wie gesagt, es wird dann fast ein bisschen versteckt auf einer zweiten Platte von Mal Waldron und ist in Wirklichkeit, auch diese, wo die Billie Holiday Stücke spielt, ist eine ausgesprochen spannende, gute Platte, aber die A Little Bit of Miles dann einfach so daneben noch dazu rutschen zu lassen, ist ein ausgesprochenes Verbrechen, möchte ich fast sagen. Ihr hört diese Platte von Mal Waldron, die auf Freedom dann übrigens original erschienen ist, für wirklich einer seiner allerspannendsten, sehr, sehr puristisch, sehr, sehr hartpoppig und in alle Richtungen ein bisschen rübergleitend, so ein bisschen ins Fusion-artige und auch ein bisschen fast ins Atonale. Sehr, sehr schön. Und wie gesagt, ich hatte das große Glück, dass ich diese Platte vor kurzem über Discogs kaufen konnte, um sie dir dann, lieber Stefan, unter den Weihnachtsbaum zu legen.
Oh, wie nett.
Ja, alles nur Fake, meine Freunde und Freundinnen. Na gut, anyway, was eine lustige Geschichte übrigens per se war, weil ich habe die bei, ich glaube, es war Italiener, sehr, sehr netter Kerl, gekauft und der hat sie dann offensichtlich verschlammt und 14 Tage später schon etwas nervös, schreibe ich ihm, wie es denn ausschaut mit der Platte und er entschuldigt sich viele Male. Er sucht noch immer. Hätte aber schreiben können, dass er sie nicht findet. Und sie scheint echt nicht aufzutauchen. Aber er hat noch sein eigenes Exemplar, das er sogar noch original verschweißt hat. Und nachdem er ein freundlicher Mensch ist und quasi keine schlechte Bewertung kriegen möchte auf Discogs, hat er mir die dann zukommen lassen. Und das ist tatsächlich eine wirklich sensationell schöne Platte. Von dieser, ich weiß, dass wenn man sie kriegt, diese Platte, dann ist sie meistens eher in einem Medium-Zustand und kostet immer noch Fantasiepreise. Und ich habe die für einen wirklich sehr christlichen Preis, nagel mir nicht fest, Stefan, ich glaube, es wären 25 € oder sowas gewesen sein, habe ich die gekriegt und jetzt besitze ich da eine italienische Ausgabe. Es ist irgendwie originell, weil es steht oben dann Jazz-Idea drauf. Ja, kann man lustig finden oder auch nicht, ist aber wirklich so damals original rausgekommen. Und es sind die Stücke A Little Bit of Miles auf der A-Seite, 18 Minuten lang, und auf der B-Seite Here, There and Everywhere, fast 18 Minuten auch wiederum lang, wurde im Hot House in Leiden in Holland, wie du schon sagtest, 1972 und zwar am 9. Februar aufgenommen und dann eben auf diversesten obskuren kleinen Labels, also mir bekannt ist eben Freedom, rausgebracht. Und man muss sie wirklich in aller Ruhe sich anhören. Er zitiert auch immer wieder, ich habe jetzt nicht mehr die Zeit gefunden, es nochmal durchzuhören. Ich wollte dir das und euch da draußen, euch das auch noch ein bisschen näher bringen, weil er einige Male wirklich sehr, sehr witzige Zitate von anderen Stücken bringt und die dann aber sofort wieder auf die typische mollige Weise in die Quere zieht. Für mich ist ja der Mal Waldron neben dem Thelonious Monk und dem Andrew Hill, müsste man vielleicht auch dazu sagen, der schrägste und eigenständigste und originellste Bebop-Pianist der Jazzgeschichte.
Ja, sag nur die allseits bekannten Mitmusiker an.
Also am Piano ist logischerweise unser geschätzter Moll. Am Bass ist der Henk van der Höck. Nachdem das in Holland aufgenommen wurde, hat er sich einen Holländer an den Bass geholt. Und an den Drums ist dann nicht ganz unbekannte und auch bei mehreren Platten, glaube ich, bei ihm auftauchende Pierre Courbois.
Den ich auch nicht kenne. Insgesamt ist es also ein tolles Album, aber es ist jetzt nicht ganz unähnlich zu dem Free at Last. Das ist auch eine Trio-Aufnahme aus dem Jahr 70. Und 72 war offensichtlich auch ein sehr produktives Jahr, weil wenn ich mir jetzt mal meine Sammlung anschaue, dann habe ich da eine Aufnahme mit dem Steve Lacy Quintett aus dem Jahr 72 und eine Platte mit dem Teromasa Hino, dem japanischen Trompeter, Reminiscence Suite, die voriges Jahr, glaube ich, neu aufgelegt worden ist und die vielleicht schon hier mal als Empfehlung abgegeben habe. Und wenn nicht, tue ich es jetzt noch einmal, tue ich es jetzt Reminiscence Suite aus dem Jahr 72 mit Teromasa Hino, ist, glaube ich, noch erhältlich im Gegensatz zu der Little Bit of Miles.
Richtig, ich glaube, sie ist sogar jetzt wieder mal rausgekommen als ein Reissue. Und Stefan, wie du es jetzt kurz nochmal repliziert hast, habe ich mich erinnert daran, das ist wirklich, das sind Platten, die wir sogar explizit sehr gelobt haben. Und wir sind da nicht die Einzigen gewesen. Das war wirklich eine sehr, sehr produktive Phase vom Mal, so Anfang der 70er. Da ist eigentlich alles, was er gemacht hat, sehr, sehr hörenswert. Und man tut nicht falsch, wenn man bei Platten, die Anfang dieser Jahre, Anfang der 70er entstanden sind von ihm, und wenn man da irgendwo was fischen kann, dann darf man sie durchaus getrost kaufen und wird sich darüber freuen können.
Genau. Gut. Was hast denn du von mir ausgepackt als erstes?
Oh, du bist ja ein ganz, ganz smarter Junge und legst mir sozusagen quasi da immer die Auspackgeschichte in die Hand. Zuerst packe ich die Platten aus und jetzt packe ich die nächste, nämlich meine Platte aus. Ich habe ausgepackt und war zunächst sehr erstaunt und habe mir gedacht, aha, habe ich doch sehr viel von ihm, braucht man die wirklich? Sage aber gleich dazu, nach dem Legen auf den Plattenteller habe ich dann gesagt, die möchte ich wirklich nicht mehr aus der Hand legen. Ich habe Art Pepper, ein Afternoon in Norway, The Königsberg Konzert ausgepackt, lieber Stefan.
Ja, sehr schön. Also, warum habe ich da diese Platte angedeihen lassen? Also, erstens ist sie 2025 erschienen. Ich glaube, das erste Mal sind die Aufnahmen erschienen.
Und
Das
damit,
ist ja.
Stefan, kann man dazu sagen, kann sich jeder, der jetzt aufmerksam zuhört und sagt, ah, das würde mich interessieren, auch noch wirklich abgreifen am
Kaufen,
Markt.
genau. Das ist ein Doppelalbum eines Konzerts aus dem Jahr 1980. Man muss dazu sagen, dass der Art Pepper damals in London ein Gastspiel gegeben hat im Ronnie Scott Club und für einen Nachmittag sozusagen, darum heißt es auch ein Afternoon in Norway, nach Oslo geflogen ist. Und dann haben sie ihn oder haben sie die Band mit dem Auto zum Kongsberg Jazz Festival gebracht. Ich weiß gar nicht, wo Kongsberg Jazz Festival ist, örtlich, aber es ist irgendwo in Norwegen, ist ja nicht so wichtig. Art Pepper eigentlich nie in Europa oder in Kontinentaleuropa aufgetreten. Er war während seiner Zeit bei der Army im Zweiten Weltkrieg in Europa. Sonst aber hat es ihn bisher nicht auf dem Kontinent verschlagen und er war mit 1980 immerhin schon 55, als er da dieses Konzert gegeben hat. Mit ihm waren ein gewisser Tony Dumas am Bass und Carl Burnett an den Drums. Und wer war am Klavier?
Der
Das,
Milcho Leviev.
ja, ein Bulgare.
Also
Ja, bevor
eigentlich durchaus unbekannte Musiker.
unbekannte Musiker, aber die Band, mit der er auch in London eben gespielt hat, im Ronnie Scott Club. Wie hast denn du die Platte gefunden?
Also ich bin wirklich schwer von den Socken gewesen, auch im Hinblick darauf, dass da eigentlich nicht unbedingt andere Crème de la Crème mit dem Superstar Art Pepper aufgetreten ist. Ich glaube, es war irgendwo, las ich auch, es ist eines seiner ersten Konzerte gewesen, Stefan, kann das stimmen, die er in Europa gegeben hat?
Das erste Konzert in
Ja,
Europa.
also tatsächlich
Also
das erste.
in Kontinentaleuropa.
Ja, ja.
Er ist ja aus London gekommen, also
Ja. Kontinentaleuropa,
Großbritannien
genau. Ja.
ausgenommen. Ja,
Also,
genau.
was diese Jungs da mit dem Art Pepper gemeinsam machen, also die haben ja offensichtlich, erstens haben sie ihn wirklich inspiriert, weil ich finde, also die Platte ist ja fast durchwegs eher sehr ruhig, aber er muss in einer fantastischen Spiellaune gewesen sein, weil was die da gemeinsam produzieren, das ist für mich wirklich, zwischen Bebop und Cool Jazz hin und her, laufend, fahrend, swingend. Und der Art Pepper bringt also wirklich über diese vier Seiten, wenn man sich das Ganze als Deluxe LP-Version im Gatefold-Cover eben kauft, spielt wirklich einige seiner schönsten Soli. Und das will was heißen, weil der Art Pepper hat auf vielen seiner auch Studioplatten, auch auf Liveplatten wirklich großartige Soli hinterlassen. Und man kennt ihn ja für seinen Ideenreichtum beim Spiel. Aber das ist mit Sicherheit eine von den Platten, wo man nicht sagt, okay, habe eh schon genug von ihm zu Hause, komme ja eh kaum dazu, wirklich das großartige Werk, das Van Art Pepper bereits als Diskografie sozusagen quasi abgreifbar ist. Vieles davon ist tatsächlich wirklich momentan auch am Markt abgreifbar, viele seiner Studioplatten. Und auf die Frage, na, braucht man dann diese Platte? Es gibt ja auch live Thursday, Friday, Saturday, glaube ich, irgendwo, die auch sehr, sehr zu empfehlen ist. Braucht man dann diese Platte noch? Also eindeutiges Ja. Wenn man die unter dem Christbaum findet, dann wird man damit eine große Freude haben.
Ja, Art Pepper, der große Altsaxophonist, der auch großartige Biografie hat, aber allerdings eher im negativen Sinn.
Ja, stimmt.
Lange Zeit hinter Gittern gesessen wegen Drogendelikten und was er so überrascht war, wie er da in Norwegen aufgetreten ist, erstens dieser Empfang, ja, dass sie ihn überhaupt gekannt haben. Zweitens, dass die sein Englisch mühelos verstanden haben. Deswegen ist er in Plauderlaune gewesen bei dem Konzert. Ich weiß nicht, ob du dich ein bisschen erinnerst, der über, also über seine Katze geredet hat und dann auch ein Stück über seine Katze und ein Stück über seine Frau, die oder nein, über seine Tochter, die Patricia. Über Art Pepper müsste man, glaube ich, einmal eine Folge machen oder zumindest eine West Coast Jazz Folge, weil Art Pepper ist eine der Ikonen des West Coast Jazz. Und ja, wie gesagt, ein bisschen eine tragische Figur. Ich würde nur gern, nachdem wir ja sehr subjektiv unsere Meinung hier wiedergeben, das Ganze ein bisschen objektivieren, indem ich aus dem Jazz Weiß ein ganz kurzes Zitat vorlese. Das lautet: "This is a band on great form listening to one another and producing some fine music. At the heart of the set is a beautiful version of Art's ballad Patricia, written for his daughter. It begins sensitively and caressingly before he starts to open up other feelings." Und so geht es weiter in diesem Ton. Und ja, ich muss sagen, ich kann dem nur voll zustimmen.
Ja, was vielleicht auch noch ergänzend von meiner Seite dazu zu sagen ist, ist, du hast das jetzt gerade gesagt, diese Ansagen, die er gemacht hat, die wirklich ausgesprochen, in fast allen Fällen ausgesprochen, lange sind. Vielleicht irritieren sie in der ersten Sekunde, aber dann grooven sie wirklich sehr, sehr gut auf die Nummern ein. Und du erfasst eigentlich sehr viel über den Art Pepper, wie er damals gedacht und gefühlt hat, was ich sehr nett finde. Man sieht aber auch sofort daran, dass das eine modernere Aufnahme ist, weil früher wurden bei Konzerten im Grunde genommen die Ansagen weitestgehend weggeschnitten. Vielleicht ergänzend auch noch dazu gesagt, dass auf diesen vier Seiten wirklich im höchsten Falle zwei Nummern drauf sind. In einem Fall auf der B-Seite ist es überhaupt nur eine Nummer, Make a List, Make a Wish. Und das tut natürlich den Nummern sehr, sehr gut. Keine Nummer, eine einzige Nummer ist kürzer als 10 Minuten. Die Straight Live auf der letzte Nummer auf der D-Seite mit 9 Minuten. Alles andere ist deutlich über 10 Minuten, manchmal bis 20 Minuten lang oder an 20 Minuten gehend. Und wie gesagt, das tut natürlich den Nummern sehr gut, weil dann so richtig die ganzen Songs ausgespielt werden, improvisiert werden, sie sich wirklich hinein grooven in die einzelnen Nummern. Und das dürfte auch ein bisschen so den Zauber dieser Platte ausmachen, dass da wirklich jede einzelne Nummer ausgerollt wird und sie tief in die Themen jedes Songs eintauchen.
Ja, ich finde, es ist so ein extremer Flow in der Musik. Ja? Also ja. Das ist richtig so ein Swinging-Flow und das, du hast irgendwie das Gefühl, die sind extrem entspannt, obwohl sie eigentlich in der vorigen Nacht noch lang gespielt haben und dann in der Früh ins Flugzeug gestiegen sind. Also alle Achtung, war wirklich toll. Eine Ergänzung noch, was du gemeint hast, es gibt noch andere Live-Platten. Ja, das waren diese Thursday, Friday and Saturday Night at the Village Vanguard.
Genau.
Die sind 1977 erschienen, also 3 Jahre davor. Und ja, sind auf jeden Fall absolut zu empfehlen.
Mhm. Vielleicht noch dazu gesagt, ich habe es jetzt eh schon zuvor gesagt, es ist eine wirklich sehr, sehr schöne limitierte LP-Version am Markt mit 180 Gramm Vinyl. Also man sollte sich vielleicht nicht allzu viel Zeit lassen, wenn man die erwerben möchte. Da sind die Stückzahlen überschaubar und sie wird wahrscheinlich bald irgendwo in den Regalen der Sammler verschwunden sein.
Das ist anzunehmen.
Na gut,
gut,
Stefan.
Dann darf ich weiter tun. Ich komme jetzt zu einer, jetzt mal schauen, was du da noch für mich bereit hast, dass ich es nicht vergessen habe. Mhm. Ja, ein Album, mit dem ich mir ein bisschen schwer getan habe, muss ich sagen. Wenn ich jetzt böse wäre, könnte ich sagen, du hast mir den letzten 95 Folgen nicht zugehört. du hast mir eine Aufnahme geschenkt, eines Duos, und du weißt ja, dass ich mit so Solo-Auftritten also ein bisschen ein Problem habe, Trio-Auftritte gern habe, aber am schlimmsten finde ich Duo-Aufnahmen. Weil bei den Duo-Aufnahmen ist meistens kein Schlagzeug dabei und da wird man schnell fad. Und das ist so eine Duo-Aufnahme von zwei hochgeschätzten Musikern zwar, nämlich dem Lee Konitz und dem Martial Solal, Live at the Berlin Jazz Days 1980. Aber diese Kommunikation und Konversation zwischen Altsaxophon und Klavier, die hat mich dann doch etwas ermüdet, muss ich sagen. Deswegen meine Frage, warum gerade dieses Album?
Also, das tut mir leid, wenn es dich ermüdet hat. Ich hoffe, dass du irgendwann nochmal reinkippen wirst. Ich wusste, dass du da Zugangsschwierigkeiten haben wirst, aber folgende Gründe haben mich veranlasst, sie dir trotzdem unter den Christbaum zu legen. Erstens ist es ein MPS und ich weiß, dass du die MPS-Pressungen vom Prinzip her sehr wohl schätzt. Und auch ansonsten ist das eine Platte, die viele Einzigartigkeiten aufweist, die du einfach so nicht mehr wiedererleben kannst, dass der Lee Konitz mit dem Martial Solal zusammenspielt, ist, glaube ich, das einzige Mal in diesem Zusammenhang passiert. Dann ist es durchaus auch eine Berlin Jazz Days Produktion aus dem Jahr 1980 auf Platte zu finden, ist auch schon eine kleine Rarität. Und dann finde ich insbesondere, und das ist im letztendlich dann der Hauptgrund gewesen, warum ich dir diese Platte einfach nicht ersparen konnte. Ich finde nämlich, dass ähnlich wie wir das jetzt gerade gesagt haben, über die Spiellaune der bereits genannten Musiker, insbesondere des Art Pepper, dass beide Musiker, der Lee Konitz am Altsaxophon und der Solal am Piano, in höchster Spiellaune waren an diesem Abend und wirklich sehr, sehr komplexe Melodien sich gegenseitig zugeworfen haben. Und wenn du dir das vielleicht noch einmal gibst, vielleicht so ganz entspannt nebenbei und nur mit einem Ohr hinhorchend, dann kannst du vielleicht auch hineinkippen. Ich habe einfach insbesondere die Soloarbeit vom Lee Konitz, ich meine, wenn ich jetzt nur den Lee Konitz da hervorhebe, dann ist es trotzdem Solal unrecht, wer der das auch großartig macht, aber ich meine, auch mir geht es so, das Piano, wenn es dann auch gleichzeitig Rhythmusinstrument sein muss, dann ist es durchaus eine Herausforderung, aber gerade der Lee Konitz mit seinen Sololäufen ist dermaßen schön in Spiellaune und das ist auch eine Zeit gewesen, die 80er, Anfang der 80er Jahre, wo er Großartiges geliefert hat. Und aber viel weniges davon, glaube ich, wirklich auf Platten erhalten ist. Und allein schon deswegen, wie gesagt, musste ich dir das zumuten. Auch diese Platte ist jetzt gerade wieder, ich glaube sogar das erste Mal erschienen, also am Markt abgreifbar und ist von den Original-Tapes remastered und ist ebenfalls auf einer 180 Gramm Vinylpressung erwerbbar. Und es sind nette Liner Notes dabei, beigepackt von der Produktion, die auch noch ein paar ergänzende Informationen liefern, die so ein bisschen in diese Zeit eintauchen lassen und die Produktionsbedingungen des Jazz Anfang der 80er Jahre auch noch ein bisschen so dem interessierten Hörer näher bringen.
Lass mich noch ein bisschen was über die beiden Musiker sagen. Lee Konitz haben wir auch noch keine Folge über ihn gemacht. Wird vielleicht auch einmal Zeit, das zu tun. Es gibt vielleicht auch ein bisschen eine Koinzidenz zum Art Pepper, weil Lee Konitz ist ja auch ein cool Jazz-Musiker gewesen. Ich glaube, er kam auch von der Westküste, aber das bin ich mir jetzt nicht sicher.
Ja, das kann man alles durchaus so sagen.
Also der cool Innovator neben Lenny Tristano, so kann man ihn vielleicht bezeichnen, hat auch schon auf der Birth of the Cool-Aufnahme von Miles Davis gespielt. Hat eine Europatournee beim Hans Koller gemacht, habe ich gelesen. Wusste ich nicht. Hat jedenfalls zwei tolle Platten gemacht. Ich sage jetzt zwei tolle, weil das sind die einzigen zwei, die ich kenne, nämlich Inside Hi-Fi 1957 und Motion 1961. Bei Motion spielt jemand mit, zu dem wir dann auch noch mal kommen. Also hier gibt es dann auch eine Verbindung. Ja, und der Marcial Sobral, geboren in Algier 1927 und vor circa genau einem Jahr erst gestorben, nämlich am 12. Dezember 24. Ist er also im stolzen Alter von 97 von uns gegangen. Und er ist eigentlich der bedeutendste französische Jazzpianist. Wie ich ihn jetzt gehört habe, ist mir sofort der Lenny Tristano eingefallen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ein bisschen Pat Powell. Also soweit ich das beurteilen kann, ich bin jetzt nicht so firm in den einzelnen Piano-Stilen der alten Schule. Aber was ich nicht gewusst habe und jetzt nachgelesen habe, ist, dass er verantwortlich war für die Filmmusik von Abu de Souffle.
Tja, wusste ich auch nicht. Kann nur ergänzen, dass dir das mit dem Lenny Tristano nicht ganz zu Unrecht aufgefallen ist. Dieses Konzert, das übrigens vom Sender Freies Berlin damals aufgezeichnet wurde, stand auch unter dem Motto Lenny Tristano. Es war eine Art von Memorial-Konzert für den Lenny Tristano. Und damit ist durchaus die wirklich ganz, ganz exzellente, idiosynkratische Art des Lenny Tristano, der ja auch teilweise sehr, sehr trockene Art von Musik gemacht hat, das findet sich da wieder. Im Gegensatz zum Lenny Tristano, der oft sehr, sehr akademisch, sehr, sehr spannend ist, ist aber diese Platte eigentlich durchwegs, wie soll ich sagen, sehr unterhaltsam, sehr musisch und beide geben sich es wirklich auf eine sehr flockige Art und Weise. Ich finde, dass diese Platte deswegen auch zu Weihnachten ganz gut dazu passt.
Übrigens bin ich auf eine andere Platte von ihm gestoßen, die ich sehr gut gefunden habe. Das heißt das Suite for Trio aus dem Jahr 79. Mit dem Nils Henning, Orsted Petersen und einem gewissen Daniel Hümer an den Drums. Wenn du da mal recherchierst, dann hört er die Platte an, Suite for Trio.
Na bitte, das werde ich gerne machen.
Gut.
Packen Danke. Wir weiter.
Ja, du bist gerne. Da.
Okay, was packe ich aus? Was packe ich aus? Ich packe aus nochmal eine Doppel-LP, auch in einem ausgesprochen ansprechenden Stil gemacht. Es ist wieder ein Gatefold-Cover, sogar mit so einer, leicht rauen Oberfläche, mit einem wirklich sehr netten Design, muss man sagen. Eine Live-Aufnahme im Café Otto, das uns schon irgendwo einmal untergekommen ist, würde mich meine Erinnerung nicht täuscht. Und die Namen, die hier verewigt sind, sind Masahiko Sato und Takeo Moriyama. Die Herren Leon Burchend und Idris Rahman featuren. Also ein Quartett. Sehr spannend. Wie kamst du auf diese Platte, lieber Stefan?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe mich ja irgendwann in dem Jahr 25 mehr mit japanischem Jazz befasst. Und da bin ich auf das gestoßen. Und wir haben einmal über japanischen Jazz gesprochen während des Jahres. Und du hast den Satz getan, das ist alles spannende Musik, aber es unterscheidet sich nicht wirklich vom amerikanischen Jazz in der jeweiligen Periode. Und insgesamt muss ich sagen, hast du natürlich recht. Ja, es gibt hier viel sehr, sehr guten japanischen Jazz, aber es ist im Vergleich zum amerikanischen ist nicht innovativer, sondern es ist sehr ähnlich. Also man könnte fast meinen, das ist viel Nachahmung, sehr gute Nachahmung auf hohem Niveau. Aber dennoch Nachahmung. Aber bei dem Album habe ich mir gedacht, das ist schon ein bisschen was Eigenständiges. Erstens ist es eine Mischung von zwei sehr, ich sage jetzt das Wort alt, ja, ohne das jetzt despektierlich zu meinen, aber die zwei Japaner sind schon mal alt. Der eine ist 41 geboren, der andere ist 45 geboren. Und zwei relativ jüngeren britischen Musikern, nämlich dem, du hast ja schon gesagt, Leon Bridgert am Bass und dem Idris Rahman am Sax, Saxophon. Die sind in der englischen Jazz-Szene sehr bekannt. Ja, da haben wir uns wenig noch auseinandergesetzt, aber Ill Consider zum Beispiel ist eine sehr bekannte Band, wo beide mitspielen. Die anderen, die Japaner kannte ich bisher nicht. Ich kann über den Schlagzeuger nur so viel sagen, dass er vor allem in Japan gearbeitet hat, aber auch in Deutschland mit dem Manfred Schof und dem Peter Brötzmann. Und der Sato, der Klavierspieler, hat eben auch viel Beziehungen zu Deutschland. Ich habe da Namen wie Magelsdorf, Attila Zoller, Karl Berger. Aber er hat auch eben in Japan Free Jazz gespielt. Und was mir eher aufgefallen ist, ist, dass dieses Klavierspiel, also vor allem dieses nuancenreiche und so klare Spiel, das hat mich sehr an die Aki Takase erinnert, die auch eine Japanerin ist. Das hat schon irgendwas Eigenständiges. Ja. Und insofern hat mir das Album ja gefallen. Und ich mir gedacht, nehmen wir mal was Japanisches rein in die Sendung.
Na, da hast du gut daran getan. Also, wenn du jetzt die Herren Sato und Moriyama erwähnt hast, auf der gesamten A-Seite und auf der halberten B-Seite geben sich die ja ein Duo, ein eigentlich von dir wenig geschätztes Duo. Aber ich kann nur sagen,
es ist Schlagzeug dabei.
Das ist Schlagzeug dabei. Eine sehr, sehr ungewöhnliche Kombination eigentlich. Piano und Schlagzeug. Und obendrein waren dann die beiden Herren auf diesen anderthalb Seiten vom, sagen wir mal, zumindest modal und sehr, sehr stark free-lastigen Jazz bis zu einem fast ein bisschen funkigen Jazz. Und das funktioniert ausgesprochen gut. Das ist weder kitschig noch abgegriffen und auch nicht irgendwie Allerweltsmusik, sondern, wie du richtig sagst, sehr, sehr eigenständig. Und wie die beiden miteinander funktionieren, dynamisch, aufeinander eingehend, wie das Schlagzeug hier auch eigentlich vom Rhythmusinstrument zum Melodieinstrument eigentlich wird und wie umgekehrt dann wiederum das Piano vom Melodieinstrument in eine sehr rhythmische Art des Spielens hineingeratet. Das ist schon allererste Sahne. Insgesamt hat mich die Platte überhaupt dann, wann die beiden Herren aus Großbritannien dazukommen. Da wird es dann teilweise ein bisschen Coltrane-esque, finde ich, was auch absolut der Sache nicht schlecht tut. Und ich muss immer grinsen dann, weil da erkenne ich meinen Freund Stefan mit seinen Vorlieben. Alles, was in Richtung Johnny Coltrane geht, da ist er natürlich gleich zu haben dafür. Ich aber auch, muss ich sagen. Und ansonsten, insbesondere auf der ersten Platten, habe ich mir gedacht, okay, wo könnte ich es am ehesten einordnen? Es ist irgendwo wie ein sehr origineller Keith Richards teilweise. Und dann insbesondere, wenn es Coltrane-esque wird, dann hörten wir den McCoy Tyner raus. Aber das soll jetzt nicht bedeuten, dass der Herr Sato quasi ein Epigone ist, der da die Stile der Amerikaner kopiert. Der macht das auf eine sehr eigenständige Art und Weise und die Art und Weise, wie er lyrisch das Piano durch die unterschiedlichsten jazzigen Idiome führt, das ist schon wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, sehr anhörenswert.
Das ist vor allem auf der Seite 3 bei Watarase, ne? Wo es so absolut lyrisch wird. Und das Ganze kippt aber dann um in ein Schlagzeug-Solo, was ja sehr interessant war. Ne? Ja, also es ist ein Doppelalbum, wie du richtig gesagt hast. Leider sind nicht alle Seiten jetzt voll bepackt. Ja? Die Seite C dauert gerade einmal 11 Minuten. Die Seite D 15 Minuten. Ja, und dann nochmal 15 Minuten auf der B-Seite. Also Man hätte ein bisschen mehr Musik auch noch draufpacken können. Ich weiß natürlich nicht, wie lange das Konzert gedauert hat.
Stimmt, ja. Nein, aber dafür wird man belohnt mit einem an sich wirklich mit einer sehr, sehr schön gemachten Platte. Es ist tatsächlich auch wieder ein Gatefold-Cover, eben mit einem ganz eigenen, feinen Karton. Auch die Grafik davon ist sehr schön. Kleiner Wermutstropfen. Die Produktion ist offensichtlich in keiner allzu professionellen Plattenpresse, in keinem allzu professionellen Plattpresswerk passiert, weil ich habe gleich mal auf der A-Seite kräftige Kratzer drauf gehabt und werde die Platte, also mein lieber Stefan, du verzeihst, wenn ich in diesem Falle sozusagen sie zurückschicke und mir ein anderes Exemplar bestellen werde. Vielleicht kannst das du auch für mich machen. Aber ich werde sie jedenfalls unbedingt, ich möchte sie haben und werde sie nicht einfach nur zurückgehen lassen. Ich möchte gern haben. Das ist eine tolle Platte, die man wirklich gern wieder hören möchte.
Was ist das für Plattenfirma? BBE?
BBE, ja. Never heard before.
Great Britain.
Na, liebe Briten, strengt euch ein bisschen mehr an.
Genau, so
Am
ist es.
Kontinent kann man da mehr.
Ja, aber ich habe da schon mehrere britische Plattenfirmen im gehabt, wo ich gesagt habe, boah, das kann man besser, ne?
Hey
Also
boys, don't fuck up there. Come to the continent and
es
learn
gibt, du
something.
kennst ja sicher das Label Strut, ja? Die zeichnen sich dadurch aus, dass sie wirklich Aufnahmen ausgaben, die du sonst nirgends mehr findest und das wieder releasen. Aber die Pressungen sind wirklich zum Teil grottig. Leider, leider.
Ja. Naja, soll sein. Na
Gut,
gut, dann
dann darf ich weiter auspacken. Ich
pack
komme
doch
jetzt zu
bitte dein
meinem
letztes Packerl aus, ja.
absoluten Highlight, ja, das meiner Geschenke.
Na schau, habe ich gut hingegriffen. Habe ich doch gewusst. Habe ich
Die
doch gewusst.
Verbindung ist eben zum Lee Konitz, den ich gerade erwähnt habe, weil der Herr, um den es jetzt geht, der hat bei Motion 1961 mitgespielt. Er hat aber auch mitgespielt, zum Beispiel bei Ornette Coleman's Love Called und New York Is Now, bei Roland Kirk's Rip, Rick and Panic, bei Sonny Rollins' East Broadway Rundown, bei Wayne Shorter's Night Dreamer, Juju und Speak No Evil. Und er hat natürlich das John Coltrane Quartett geprägt am Schlagzeug, ein gewisser Mr. Elvin Jones. Und der Elvin Jones, der immer ein bisschen seltsam angezogen war, auf den Plattencovern zumindest, der hat 19, korrigiere mich, 69 oder 1970, wovon reden wir heute?
Naja, also das hängt davon ab. Also der Rekord war 1968.
Okay, ein Album jedenfalls aufgenommen, das heißt Putting It Together. Und dank der Reissue-Politik von Blue Note gibt es das Album jetzt wieder in einer sehr schönen Pressung. Also zugreifen, Putting It Together ist ein Trio-Album. Saxophon, der in dieser Zeit mit ihm einige Aufnahmen gemacht hat, ist der Joe Farrell. Und Bass, auch kein Unbekannter, nämlich der
Jimmy
Klar,
Garrison.
danke, Jimmy Garrison, natürlich auch ehemals John Coltrane Quartett.
Genau. Also ist hiermit in Wirklichkeit die Rhythmusgruppe vom John Coltrane fast
Genau.
vollständig versammelt
Also ist
mit.
ein super, super interessantes Trio, ne? Ohne Klavier. Mir ist das auch schon aufgefallen beim anderen tollen Album von Elvin Jones, das in einer ähnlichen Zeit erschienen ist, nämlich Polycurrents. Das ist vor 2 Jahren auf Tone Poet wieder erschienen. Das war zwar keine Trio-Aufnahme, sondern da war Conga dabei und da waren zwei Saxophone dabei, aber wieder kein Klavier. Also irgendwie hat der Elvin Jones zumindest in der Zeit ohne Klavier aufgenommen. Und das hört man an der Musik, weil es ist sehr, sehr Drums bezogen, klarerweise, ja, wenn er der Bandleader ist. Und die Mitmusiker spielen eigentlich jetzt die begleitende Rolle. Also das hat er echt gut hingekriegt.
Ja, und weil du die Polycurrents erwähnt hast, die an sich schon eine tolle Platte ist, muss man zu der Putting It Together sagen, ich finde sie noch einmal, um ein Eckhaus möchte ich sogar fast sagen, spannender. Das ist überhaupt eines der echten musikalischen Kleinode. Ich habe sie irgendwie durch Zufall voriges Jahr bereits gehört und wusste, dass sie demnächst wieder aufgelegt werden soll und habe eigentlich wirklich schon mit Spannung und Hoffnung darauf geharrt. Und jetzt vor kurzem eben ist sie tatsächlich wieder rausgekommen. Zum wiederholten Male heute kommt von mir, ich denke von uns, die Aufforderung, greift es dazu, da wird es wahrscheinlich höhere Auflagen geben, die wird nicht so schnell vom Markt verschwinden, aber das ist ein echtes Kleinod. Ich meine, über die Herrn Elvin Jones, den hat der Stefan ja gerade über alle Maßen zu Recht gelobt, und über den Jimmy Garrison am Bass braucht man nicht mehr sagen. Die Rhythmusgruppe von John Coltrane ist einfach großartig. Aber was diese Platte für mich noch einmal wirklich veredelt, ist der Joe Farrell, der aus meiner Sicht einer der unterschätztesten Saxophonisten und auch vor allem Flötisten ist. Aber wirkliche Rohdiamanten auch unter eigenem Namen gemacht hat, über die man vielleicht auch irgendwann mal reden sollte. Aber was er kann, das hat er definitiv auf der Putting It Together gemeinsam mit dem Jimmy Garrison und dem Elvin Jones auf dieser Platte bewiesen. Natürlich wie immer von Blue Note hervorragend produziert und auch jetzt als Reissue wirklich wieder sehr, sehr schön einwandfreie Pressung auch rausgebracht worden. Und wie die drei harmonieren miteinander und wie der Joe Farrell sich so richtig stimulieren lässt von dieser genialen Rhythmusgruppe und dann sowohl am Tenorsaxophon als auch am Sopransaxophon und insbesondere eigentlich auf der Flöte, wo es dann so richtig, wie soll ich sagen, dass der Joe Farrell sich so in eine afrikanische Mut hinein denken kann, das hätte ich ihm fast nicht zugetraut. Also die Musik ist stimmig von vorn bis hinten, bietet wirklich ganz, ganz viel von intelligenten Bebop bis hin zu sehr afrikanisch angehauchten Jazz, auch für diese Zeit, finde ich. Bemerkenswerte Sache, also da ist Blue Note eine wirkliche Perle ausgekommen und es war wirklich höchste Zeit, dass das wieder aufgelegt wird.
Ja, ich würde gerne zu beiden Musikern noch was sagen. Erstens zum Elvin Jones. Also das Cover ist vielleicht jetzt nicht 20 gelungen. Es macht zwar Sinn, mit dem Albumtitel Putting It Together so drei Puzzlestücke da mit den Fotos der drei Musikern auf das Cover zu platzieren, aber es gab schönere Blue Note Covers. Aber abgesehen davon, beim Elvin Jones muss man schon sehr aufpassen. Der hat schon extrem viel Mainstream gemacht, was nicht wirklich hörbar ist. Dieses Polycurrents und das Putting It Up Together sind zwei Ausnahmen. Ich frage mich, ob es noch mehrere Ausnahmen gibt. Vielleicht weißt du das. Und zum Zweiten, zum Joe Farrell. Der Joe Farrell hat sein erstes Album unter seinem Namen 1970 auf CTI Records rausgebracht, das Joe Farrell Quartett. Man soll es nicht glauben, da waren dabei der John McLaughlin, der Chick Corea und der Jack DeJohnette und noch der Dave Holland. Also eigentlich ist es ein Quintett. Warum das Ganze dann Joe Farrell Quartett heißt, weiß ich nicht. Ich habe dann noch zwei weitere Platten gehört aus dem 72er Jahr, auch auf CTI rausgekommen, und dann bin ich auf ein Album gestoßen, das wir schon mal hatten in der Sendung, nämlich Benson & Farrell. Das kennst du besser als ich. Und zum Joe Farrell muss man ihm auch sagen, dass er Gründungsmitglied von Return to Favor war.
Ja.
Ja. Und insgesamt ein kurzes Leben hatte wegen Drogen.
Ja, ist mit Sicherheit einer, den man sich genau anschauen sollte. Und er hat als Sideman, du hast jetzt einige Platten erwähnt, keine von den Platten ist so, dass man weghören sollte. Benson & Farrell ist zum Beispiel für mich eine wirklich ganz, ganz schöne Platte. Ich glaube, wir haben sie beim George Benson auch noch explizit gelobt. Und weil du jetzt gesagt hast, was ist denn da vom Elvin Jones aus dieser Zeit noch empfehlenswert? Naja, es gibt ja schon noch einige Dinge, in die man genauer reinhören könnte. Beispielsweise in die Impulse aus dem Jahr 1963, Illumination. Die könnte man durchaus auch wieder mal auflegen. Das ist eine ganz, ganz tolle Platte. Dann ist der Midnight Walk aus 1966 sicher auch nicht uninteressant. Auch die, glaube ich, ist nicht wirklich in der letzten Zeit wieder mal aufgelegt worden. Dann ist 68 auf Blue Note The Ultimate Elvin Jones erschienen, Platten, wo man, glaube ich, auch genauer reinhören sollte. Also da sind schon einige Dinge gemacht worden, noch neben der Polycurrents und der Putting It Together, die man sich einfach genauer anschauen könnte.
Ja gut, werden wir das mal machen.
Na gut.
Gut.
Weiter zum letzten Stück, würde ich sagen. Ich glaube, ich bin dran.
Du bist dran
beim Auspacken. Und es fliegt mir, nachdem ich das Geschenkpapier zerrissen habe und weggeworfen habe, fliegt mir ein silbernes Stück Scheibe entgegen mit einem, ja, mit einem Foto, das irgendwie da so rot auf dieses Silber hingepresst ist, finde ich nicht uncool. Erkenne sofort den geschätzten Sun Ra mit seiner typischen Visage, unseren Space Music Man, einer der großartigen Free Jazzer aus den 60er Jahren, mit der Scheibe Longquidity, die, wie man weiß, wenn man sich mit Sun Ra beschäftigt hat, und da sind wir jetzt auch bei dem Punkt, auch das ist irgendwo, da sind wir schon mal drüber gestolpert und haben sie auch ein bisschen erwähnt, aber ich glaube, ähnlich wie die Moll Waldron, Stefan, wo es mir wert war, noch einmal einen genaueren Blick darauf zu werfen, könnte ich mir vorstellen, hast du auch dir gedacht, wir sollten die Longquidity uns vielleicht noch einmal genauer anschauen? Dann sag doch mal, was dich dazu bewogen hat, mir diese Platte unter den Christbaum für das Jahr 2025 zu legen.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe die einfach gekauft heuer. Ja, wir haben ja, ich weiß nicht, Sun Ra haben wir sicher nicht heuer gemacht. Wahrscheinlich letztes Jahr mal oder vielleicht schon vor 2 Jahren. Und ich habe dann diese Longquidity gekauft. Die ist eben auf Strut Records wieder erschienen. Diesmal in einer Pressung, die absolut okay ist. Und ich habe die gehört und immer wieder gehört und habe mir dann gedacht, ich komme da in so einen Flow rein, der so nicht greifbar ist. Und das hat mich extrem erinnert an diese George Lewis-Platte, Hommage to Charles Parker. Mhm. Auch wenn die Musik anders ist. Aber du weißt vielleicht, was ich meine, ja, dass du da irgendwie so reinkippst und eigentlich nicht weißt, wo vorn ist und hinten und wo der Anfang und wo das Ende. Diese ganze Platte besteht aus seinem, ja, wie soll ich sagen, aus einem Rhythmus-Pattern erzeugt von den Rhythmusinstrumenten und von Sun Ra's diversen elektronischen Tasteninstrumenten, die er da verwendet und alles andere, also vor allem die Saxophone sind sehr spärlich eingesetzt. Es gibt E-Gitarren, was sehr ungewöhnlich ist für Sun Ra, die auch sehr spärlich eingesetzt sind. Also das Ganze ist so ein richtig meditativer Sog, in den ich gezogen wurde und das ist eine meiner liebsten Platten geworden in diesem Jahr.
Also das finde ich bemerkenswert, dass es eine der liebsten Platten wurde, finde ich schön, kann ich aber voll nachvollziehen. Folgendes fällt mir spontan dazu ein. Also erstens, wie ich sie gehört habe, ist mir sofort irgendwie so der späte Ornette Coleman, also der späte Ornette Coleman ist gut, Ornette Coleman in seiner zweiten, man könnte sagen Funkphase, das ist die Zeit in die 70er Jahre, wo er zum Beispiel Soapsatz gemacht hat und ein paar andere Platten, die übrigens extrem rar sind, wo Ornette Coleman auch anfängt irgendwie sehr, sehr, sehr funkig und rhythmisch zu werden. Das ist mir dazu eingefallen, aber es ist eigentlich fast eine Frechheit, jetzt andere große Musiker dabei zu zitieren und nicht beim Sun Ra selber zu bleiben, weil die Longquidity ist für mich insbesondere deswegen so was Uniques im großen Werk vom Sun Ra, wo wirklich viel Großartiges dabei ist. Das ist nämlich, wie du richtig gesagt hast, Stefan, und ich möchte jetzt nochmal explizit sagen, das ist eigentlich sein einziger Beitrag zum Jazzrock oder noch mehr zum Funk, zu Funk-Music. wenn man sich das genauer anhört, dieser eigentlich sehr meditative Sound, den er da bietet, ist einfach sehr, sehr stark von Funk-Elementen geprägt. Also der Bass ist eindeutig so ein treibender Bass, der in den Funk-Bereich hineingeht. Es ist Musik, die im besten Sinne eigentlich absolut Dance-Music ist. Man könnte es in jedem Hauspalast spielen oder in den noch verbliebenen Diskotheken und könnte dazu so richtig sich wegschweben lassen. Es ist wirklich was ganz was Eigenständiges. Es sei erwähnt, dass der John Gilmore, der großartige und wichtige Tenorsaxophonist, langjähriger Begleiter vom Sun Ra, auch hier dabei ist. Aber ansonsten sind auch eigentlich die üblichen klassischen Sun Ra Orchestermusiker mit dabei. Und was sie getrieben hat dazu, dieses wirklich idiosynkratische Stück Musik zu machen, weil auch was danach dann gekommen ist, hat sich eher nahtlos angeschlossen so an die, Free Jazz Bebop-lastige Musik des Sun Ra, die er eigentlich von Beginn an gemacht hat. Am Anfang war er noch stärker bebopig, modal, swingend, später natürlich noch mehr Free Jazzig und dann, wenn man so will, sogar World Music-artig, aber Sun Ra Languidity ist wirklich ein ganz eigenständiges Stück Musik, das am ehesten eben der Funkwelt zuzuordnen ist. 1978 war ja auch die Zeit, wo die Musik sich in diese Richtung bewegt hat. Ich habe herausgefunden, dass sie 2021 das erste Mal wieder aufgelegt wurde. Weiß nicht, Stefan, was du für ein Exemplar gefunden hast.
Das 21er, ja.
Das 21er Exemplar.
Ja, ja.
Also das scheint offensichtlich noch abzugreifen zu seinem Markt. Auch da ergeht wieder die Empfehlung an euch alle da draußen. Wer sich dafür interessiert und jetzt ein bisschen Blut geleckt hat, seid schnell. Die Platten wird nicht allzu lange am Markt sein. Ihr kriegt wirklich ein ganz, ganz originäres und originales Stück Musik geboten.
Ja, wenn du Funk sagst, also alle, die jetzt an George Clinton und Co. denken, bitte lasst euch nicht täuschen, mit der Art von Funk hat das nichts zu tun. Das Internet schreibt da von Afrofuturismus, was das genau ist, weiß ich eigentlich auch nicht.
Ja, Afrofuturismus ist genau das, ja, richtig.
Okay, gut, dann ja. Das sagen wir so, ja. Gut.
Aber Afrofuturismus ist durchaus eine funky Music, also da ist man nicht falsch unterwegs, wenn man da jetzt an Funk denkt. Aber das ist vollkommen recht, Stefan. Weiteste Teile dieser Platte sind einfach eher, wie soll ich sagen, sehr meditativ. Aber sehr rhythmisch eben auch.
Genau. Ja, das wäre es eigentlich für heute und von unserem Weihnachtsspecial. Wir werden im Jänner zurückkommen mit einem Jahresrückblick. Da möchte zumindest ich einmal ein bisschen über die Releases des Jahres 25 sprechen. Weniger über die neuen, so wie wir es im letzten Jahr gemacht haben, als vielmehr über Re-Releases, weil da eine Menge Reissues rausgekommen sind, über die man vielleicht mal wieder ein Wort verliert. Ja, dann vielleicht auch noch ein kurzer Rückblick über unsere letzten 12 Folgen des Jahres 25 und uns freut uns auch noch das eine oder andere dazu ein, denke ich.
Ja, vielleicht.
Es gibt auch ein paar leider Verstorbene, die man erwähnen sollte. Jack the Jonette fällt mir spontan ein, ist von uns gegangen und ein paar andere mehr.
Und ich werde dir aufmerksam zuhören und vielleicht das ein oder andere Bonmot dazu liefern und freue mich schon auf die nächste Sendung. Bis dahin würde ich mal sagen, wünsche ich dir, lieber Stefan, und allen anderen da draußen frohe Weihnachten. Habt es ebenso fein und nett wie wir und trinkt ein Gläschen des guten Weins auf den Jazz. Er möge auch im nächsten Jahr feine Sachen für uns bereithalten.
Genau, frohe Weihnachten, schönes neues Jahr bis 2026.
Baba und ciao.
Also ich muss sagen, der Einstieg in diese Folge war mehr als holprig, aber hört doch selbst.
Bravo.
Dieter, hast du das Glöckchen vernommen?
Nein, ich habe überhaupt nichts vernommen.
Gut, fangen wir nochmal an.
Na, wo ist der Glöckchen? Ach so. Moment einmal. Das heißt, du fügst das Glöckchen erst ein. Das hast du nicht gesagt. Das war ja schon wieder ein sensationelles Hoppala. Gut, also du fängst an. Los!
Dieter, hast du das Glöcklein vernommen?
Ja, ich hab's vernommen. Fangen wir nochmal an. Das wird jetzt sicher nicht gut gehen. Okay. Dreimal tief durchatmen.
So, eins, zwei, drei. Geht's? Geht. Dieter, hast du das Glück?
Hör auf, du machst das irgendwie so dramatisch.
Es ist ja dramatisch. Das Christkind ist vor der Tür.
Gut, los noch einmal.
So, ich mache jetzt einmal. Es ist Klingeling, Klingeling. Dieter, hast du das Glöcklein vernommen?
Ja.
Was kann das sein?
Ist vielleicht ein Rad unterwegs?
Gott. Es ist Christus.
Nein. Hey, das Christkind. Das Christkind kommt zu uns. Wie schön. Es ist Weihnachten.
Na, noch einmal.
Noch einmal?
Na gut. Sicher. So ein Schatz. Gut. So.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.